seinem neuen Buch »Frühling der Revolution« widmet sich Christopher Clark dem Europa der Jahre 1848-49 und dem Kampf für eine neue Welt. Jürgen Kaube hatte den Historiker am FAZ-Stand auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Christopher Clark. Wir werden über ein Buch sprechen, das reiner Text 1025 Seiten hat. Dann gibt es noch Anmerkungen und Bibliografie. Meine erste Frage würde sich auf diesen Umfang beziehen. Ist das geplant am Anfang? Haben Sie eine Einschätzung, wenn Sie so ein Buch beginnen, wie umfangreich das wohl werden wird? Oder wächst das dann während des Schreibens einfach so vor sich hin?
Das wächst so vor sich hin. Also ich meine, ich habe nie geplant, so und so viele Seiten zu schreiben, sondern ich höre auf, wenn es fertig ist, sozusagen. Und 48 ist ein Monsterereignis. Es ähnelt so ein bisschen die Vororte von Los Angeles, nicht? Es ist ein Urban Sprawl. Es artet sich aus, es dehnt sich aus in allen möglichen Richtungen. Es sind zahllose Schauplätze, zahllose Persönlichkeiten. Also die Dramatis Personae ist ja unglaublich. Und ich finde, um diesen Revolutionen sozusagen gerecht zu werden, braucht man ein bisschen Umfang. Ja. Denn der Teufel, also nicht nur der Teufel, sondern der Reiz und das Interesse liegt im Detail.
Ja, ja. Sie sind in Deutschland ja bekannt geworden durch Arbeiten zu Preußen und berühmt geworden durch das Buch zum Ersten Weltkrieg. Und wenn ich das so knapp sagen darf, das Buch zum Ersten Weltkrieg ist auch deswegen berühmt geworden, weil es eine These hatte. Ja? Also eine These über die Uneindeutigkeit der Ursachen und der Schuldfrage und wer hat angefangen und wer hat versagt und so weiter. Gibt es für diese Revolution von 1848 auch eine These?
Es gibt, also die These, würde ich sagen, ist so eine Art These ex negativo, nicht? Also was ich nicht behaupten will in dem Buch, ist, dass die Revolutionen gescheitert sind. Ich finde, die Behauptung, sie seien gescheitert, fällt viel zu kurz. Andererseits heißt das nicht, dass die Revolutionen ein Erfolg waren. Also die gesamte Frage, sind sie gescheitert oder waren sie erfolgreich, ist meines Erachtens die falsche Frage. Das ist eine falsch gestellte Frage. Und stattdessen interessiere ich mich für die Nachwirkungen dieser Revolution. Also es gibt nicht eine These, sondern mehrere. Also erstens, dass diese Revolution doch einen tiefen Wandel ausgelöst hat in der Verwaltungspraxis Europas, in den Regierungsstilen, in dem Denken darüber, wofür es überhaupt Politik und Staat gibt. Das alles war vollkommen anders nach 48, als es vorhin gewesen war. Dass es Lerneffekte gab, dass sozusagen es gab keine verlorene Mühe. Die 48er waren auch keine verlorene Generation. Sie tauchten immer später wieder auf. Die Netzwerke sind noch da, nachdem die Revolution sozusagen quasi gestoppt worden ist durch die Konterrevolution. Also das ist sozusagen die zentrale These. Das ist ein folgenreiches, extrem wichtiges Ereignis am Herz des 19. Jahrhunderts war. Und dazu noch, dass diese Revolution nicht durch Revolutionäre herbeigeführt worden ist, sondern andersrum. Die Revolution hat die Revolutionäre geschafft. Die Revolution brach aus als Zeichen einer allgemeinen Enthemmung der Gesellschaft. Sie war nicht geplant, sie beruhte nicht auf einer Verschwörung von irgendwelchen Untergrundkreisen. Das hatten die polizeilichen Behörden erwartet, nicht? Sie hatten sich vorbereitet auf eine geplante Revolution. Aber die Revolution, die dann kam, war eine vollkommen andere. Sehr chaotisch, sehr vielstimmig, sehr widersprüchlich. Und die Revolutionären sind also diejenigen gewesen, die sich bereit erklärt haben, in dieser Situation eine Führungsrolle zu übernehmen. Und die da in dieser Rolle akzeptiert wurden. Sozusagen vom Volk oder einfach von der Menge da auf der Straße.
Sie setzen ja ein mit der Behauptung, es sei die Revolution überhaupt in der europäischen Geschichte. Also nicht die französische davor, nicht die russische danach, sondern 1848. Und das ist interessant, weil die im Schulunterricht in Deutschland vermittelte Perspektive ist eine ganz andere. Ist eine, die einem eventuell sogar am Charakter der Revolution selber zweifeln lässt. Sie haben einmal das Wort Krawall. Das wäre so etwas, was etwas anderes ist als Revolution. In Deutschland ist ganz klar, es ist gescheitert. Mhm. Es gab diese Herren in der Paulskirche, die sich bemüht haben, Verfassungen zu schreiben. Und das wurde dann aber irgendwie, verlief das im Sande sozusagen. Ist jetzt sehr pauschal das, was man im deutschen Geschichtsunterricht so vermittelt bekam, jedenfalls in den Urzeiten, in denen ich auf der Schule war.
Also ich habe im fernen Australien ein sehr ähnliches Bild vermittelt bekommen. Nicht? Also ich weiß noch, wie der Schullehrer vor uns stand und sagte, Jungs, diese Revolution ist sehr kompliziert und sie ist gescheitert. Und ich habe schon damals gedacht, das ist eine sehr unattraktive Kombination. Wer will sich mit einem komplizierten Scheitern beschäftigen? Also in Deutschland ist natürlich dieser Begriff einer gescheiterten Revolution dann in den sogenannten Sonderweg eingebaut. Ne? Also wenn das deutsche Bürgertum es geschafft hätte, eine richtige Revolution durchzuführen, wonach sich die Frage stellt, was wäre denn eine richtige Revolution gewesen, nicht? Hätte man den König vielleicht den Kopf abnehmen und nicht nur die Mütze, nicht in Berlin? Oder hätte man die alten Eliten, also die alten Strukturen vollkommen zerstören müssen? Was wäre dann eine erfolgreiche Revolution gewesen? Also das ist schon von daher, da fangen die Probleme schon an mit dieser These einer gescheiterten Revolution. Natürlich sind die Demokraten damals gescheitert an den meisten Schauplätzen, das stimmt. Aber die Liberalen sind nicht gescheitert. Es gibt in Preußen eine neue Verfassung. Es gibt in Piedmont eine neue Verfassung, die dann die italienische Verfassung wird. Die schweizerische Verfassung von heute ist immer noch die Verfassung des Jahres 1848. Die Dänen feiern heutzutage jeden Juni den Verfassungstag. Das erinnert an den 5. Juni 1849. Die politische Kultur der modernen Niederlanden ist geschaffen sozusagen aus der Situation der Schockwirkung dieser Revolution. Also überall sind die längerfristigen Wirkungen dieser Revolution sichtbar. Und da muss man halt, glaube ich, ohne den Begriff, also scheitern kann man lokal und partiell natürlich anbringen, aber dass sie pauschal gescheitert sind als europäisches Ereignis, ist meines Erachtens fast die Wirklichkeit, die gesamte Tragweite dieser Revolution nicht ein.
Ja, jetzt sind Sie gerade die Länder so durchgegangen. Ein für mich, aber belehren Sie mich, bemerkenswerter Aspekt des Buches ist, dass Sie das von Cambridge, also von Großbritannien aus schreiben. Und Großbritannien ist kein großer Teil des Bildes der Revolution von 1848. Wie wäre das für das Land, in dem Sie leben, zu beschreiben, was 1848 für eine Bedeutung hat?
Das ist eine tolle Frage. Also das stimmt, dass früher dieser selbe, der war übrigens ein sehr beliebter und fantastischer Geschichtslehrer, der uns gesagt hatte, das sei kompliziert und gescheitert. Wir haben auch gefragt, warum gab es in England keine Revolution 1848? Und da hat er gesagt, ja, weil die Engländer schon so liberal waren, dass sie keine Revolution brauchten. Und das stand auch damals in der britischen Presse, nicht? Die Times hat gesagt, die Europäer brauchen eine Revolution, natürlich, falls sie so unter diesen Tyranneien leben. Wir in Großbritannien, wir sind freie Engländer, wir brauchen sowas nicht. Aber so einfach ist das nicht.
In Irland hätte man das anders
gesehen. In Irland hätte man das anders gesehen, aber glücklicherweise für die englische Revolution war ein Achtel der Bevölkerung schon durch diesen enormen Hungertod gestorben. Und dazu kam, dass Großbritannien unter einem sehr robusten polizeilichen Regime stand. Und es ist sehr interessant, das ist ein Detail, das hat mich wirklich fasziniert, dass im Sommer 1848 die Preußen eine Fact-Finding-Mission sozusagen nach England schicken, um festzustellen, wie wird England polizeilich verwaltet. Weil man meint, wir brauchen in Preußen eine richtig harte, durchgreifende Polizei, wie die Briten das haben. Also das ist dann nicht unbedingt das, was man so annimmt in Europa, nicht? Und das liberale Selbstverständnis der Briten fasst die gesamte Wahrheit nicht ein.
Ja, ja. Wenn Sie Liberalismus ansprechen, ein Kennzeichen der Revolution von 1848 ist, wenn man ihr Buch liest, die ungeheure Beschleunigung des Ideenverkehrs. Also der viele, viele heute noch existierende Stichworte, Liberalismus, Konservatismus, Sozialismus, Marxismus, die kommen ja in dieser Zeit auf. Und es ist ein Unglaublich, also es ist auch faszinierend zu sehen. Sie haben sehr viele Figuren, die ich vorher nicht kannte, irgendwelche Journalisten, Schriftstellerinnen, Philosophen, dann so dieser mittlere Bekanntheitsgrad, Fourier, Saint-Simon und so weiter. Es ist ein ungeheures Durcheinander von Ideen.
Ja, also dieses Durcheinander von Ideen ist sowas von interessant. Und das gesamte Buch ist eigentlich eine Art Liebeserklärung an das Europa des 19. Jahrhunderts. Das ist ein so interessantes Pflaster. Und was interessant ist an diesen denkenden Menschen, Tocqueville wäre so ein Beispiel, er kommt natürlich vor, Karl Marx natürlich auch, Engels, Fourier haben Sie schon erwähnt, er ist schon tot, als die Revolution ausbricht, und Saint-Simon auch, aber viele andere, dass sie das alles in Bewegung ist und dass die Menschen keine festen Standpunkte haben. Es gibt ja keine Parteien oder so, wo man sagen kann, ich bin Liberale von Geburt bis an den Tod. Das gibt's nicht. Man sagt, und das heißt, die Leute sind unterwegs und sie improvisieren ihre politischen Standpunkte und bauen immer nach und basteln immer neue Positionen zusammen.
Es sind ganz, wenn wir kurz bei Fourier bleiben, so, das ist einer meiner, ja, eher fasziniert. Das ist ein Mann, der vom Beruf Kassierer in einer kleinen Firma ist. Und er schreibt ein Traktat nach dem anderen und alles unter der Devise, es gibt zwei Hauptfeinde des Fortschritts, nämlich den Kapitalismus und die Ehe. Darauf muss man kommen.
Ich merke, also die These mit dem Kapitalismus ist unkontrovers vor diesem Publikum, aber das mit der Ehe ist interessant, ne? Ja, Fourier hat gemeint, also man muss ja die geschlechtlichen Beziehungen zwischen Männern und Frauen überhaupt sehr auflockern und es müssten auch für diejenigen, die nicht unbedingt sozusagen freiwillig sich daran betätigen, müsste es so karitative, so mildtätige Institutionen geben, die sie dann auch versorgen.
Ein gewisses Eigeninteresse daran.
Der hatte ein Eigeninteresse daran, wobei man nicht feststellen kann, ich glaube, es scheint gesichert zu sein, dass Fourier selbst nie ein geschlechtliches Verhältnis mit irgendeiner eigentlich existierenden Frau hatte. Aber er hat sehr lange darüber nachgedacht. Und da aus diesem Nachdenken entstanden zum Teil diese utopischen Bilder einer sehr fernen Zukunft. Er hat zugegeben, es wird ja seine Zeit dauern, bis die Frau wirklich befreit ist, wird es vielleicht 80 Generationen oder vielleicht 80 Jahrhunderte. Er hat gesagt, es kann wirklich lange dauern.
Das ist auch ein Merkmal dieser Revolution, dass man sagt, sie ist selber ein politisches Ereignis. Es geht um Monarchie, es geht um, ja, Verfassung, es gibt dieses schöne Wort von Lorenz von Stein, dass es eigentlich weniger um Verfassung als um Verwaltung ging. Und das deutet schon darauf hin, dass im Umfeld der politischen Revolution sich eigentlich andere Revolutionen in Anführungsstrichen ereignen. Die industrielle Revolution, die Bildungsrevolution, Versuche, die Sklaverei zu beenden, die Emanzipation als großes Stichwort dann der Frauen. Das heißt, man hat den Eindruck, die Politik ist nur ein Motor dieser Dynamik. Es gibt eine gesellschaftliche Dynamik, die dann so mitgenommen wird.
Ja, wobei vieles davon abhängt, was man unter Politik versteht, nicht? Also Sie haben natürlich recht, also wenn zum Beispiel aus Paris Commissaire Revolutionnaire in die Departement, die ländlichen Departements geschickt wurden, um den Leuten aufzuklären, den Leuten zu erklären, was für tolle Sachen da in der Hauptstadt gemacht wird, und haben dann erklärt, ja, wir machen eine Verfassung für sie und es gibt Pressefreiheit und es kommt ein Parlament zustande und ein neues Parlament und so weiter mit einem weiteren Wahlrecht. Und gibt es irgendwelche Fragen? Und dann kamen so als Gegenfragen, also dürfen wir dann unsere Schweine in dem Wald nebenan weiden? Und dann schreibt der Kommissär so einen Bericht zurück nach Paris und sagt, also diese Leute verstehen überhaupt nichts von Politik. Also ich habe ihnen über die die Verfassung aufgeklärt und so weiter, erklärt man nicht. Und sie dann kommen dann mit Schweinen. Aber das Problem ist, auch die Schweine sind Politik. Und politische Schweine waren auf dem Lande wirklich ein brennendes Thema. Ob sie dann Ahorne fressen dürfen, so in den Wäldern zum Beispiel der Herrschaft nebenan.
Der berühmte Aufsatz von Marx über den Holzdiebstahl.
Genau, er hat so 8 oder 10 oder 11 Aufsätze über die Forstverwaltung im Rheinland geschrieben. Genau, weil das ein so brennendes Thema war, nicht? Und so, also man muss, wenn man den Begriff Politik ausbreitet und darunter auch für die Frauen zum Beispiel hieß Frauenpolitik oder eine Politik der Gleichberechtigung der Geschlechter, dann hieß das für viele Frauen die Erziehung von Mädchen. Es ging nicht unbedingt nur um das Wahlrecht, es ging auch um die Erziehung von Mädchen oder um Änderungen im Eherecht. Und so, ne? Also die Politik hat viele Bereiche gehabt, nicht, und beschränkte sich nicht nur auf Fragen der Staatlichkeit oder der Verfassung oder des Wahlrechts.
Ja. Weil wir schon langsam zum Ende kommen, wieso ist die ganze Sache vielleicht nicht gescheitert, aber doch hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben?
Für die Linke, also vor allem für diejenigen, die die staatliche und gesellschaftliche Ordnung sozusagen wollten, die wir jetzt geerbt haben, die Demokratie, demokratische parlamentarische Systeme ohne Monarchien des alten Regimes und so, ohne große Prärogativen in einer monarchischen Exekutive. Dieses Projekt ist gescheitert. Und es ist vor allem deswegen gescheitert, weil die Liberalen dann aus Furcht vor dem Tumult des Pöbels, vor der Gewalt des Pöbels, gemeinsame Sache gemacht haben mit dem alten Regime. Und das war eine fatale Entwicklung im Liberalismus. Das hat die Demokratisierung verhindert oder verzögert. Es hat auch den Liberalismus abgeschottet gegenüber der Linken. Auf eine Weise, die dann längerfristig sich fatal auswirken würde. Und ich glaube, das ist auch, gehört mit zu den Lehren der 48er Revolution, dass diese Öffnung gegenüber dem Sozialen, so schwierig sie ist und so schwierig das Gespräch ist zwischen liberalen und sozialen Belangen, doch absolut unabdingbar bleibt.
Ja, es ist auch eine Zeit der Nationenbildung. Also das, was wir heute als Nation verstehen, wenn wir es überhaupt verstehen, entsteht in diesen Kontexten in vielfältiger Weise in Europa. Es gibt eine Opfergruppe, würde ich fast sagen, davon, das sind die Juden. Also der aufkommende Nationalismus, auch dort, wo er sich demokratisch verstand und fortschrittlich, hatte häufig eine antisemitische Komponente. Wie erklärt sich das?
Ja, das stimmt durchaus. Also auf den ersten Punkt zuerst zu kommen, das Nationalismus, ja, der ist ein wesentlicher Faktor in diesen Revolutionen. Natürlich kommt auch richtig zum Vorschein und fängt an, seine spätere Dominanz sozusagen wird da sichtbar in diesen Revolutionen. Und im Allgemeinen muss man sagen, die Revolutionen wurden europäisch erlebt, aber national erinnert. Und das erklärt zum Beispiel diese Zersplitterung, die deutsche Version, die italienische, Risorgimento in Italien und so weiter. Aber auf die Juden zu kommen, das stimmt durchaus. Und 1948 werden jüdische Menschen in Europa zum ersten Mal zu Verfechtern ihrer eigenen Sache. 1830 war das noch nicht geschehen, in der Französischen Revolution überhaupt nicht. 1848 gibt es jüdische Parlamentsabgeordnete, es gibt also führende Mitglieder der verschiedenen Fraktionen, Zeitungsherausgeber und so, die da sich engagieren für die Gewährung von zivilen Rechten den Juden gegenüber. Es wird auch vieles gewährt. Es ist der Nexus zwischen Religion und bürgerlichen Rechten wird gerissen in vielen Ländern. Aber nach den Revolutionen, als Teil der Konterrevolution, werden viele dieser Freiheiten zurückgenommen. Und es kommt dann einer wie Richard Wagner, der dann schreibt, naja, man hat von der Emanzipation der Juden gesprochen. Was wir eigentlich verlangen und brauchen, ist die Emanzipation von den Juden. Und da wird sichtbar eine sehr fatale Verknüpfung von linken und rechten Abarten des Judenhasses, der dann der sich auswirkt bis ins, natürlich ins mittlere 20. Jahrhundert und auch bis in unsere Gegenwart. Also insofern ist das für die Juden, aber nicht nur für die Juden, sondern auch für die Frauen und auch für die versklavten Afrikaner auf den Zuckerinseln des französischen Weltreiches, ist die Emanzipation, so schön sie ist als Bild im Kopf, doch als Erlebnis ein sehr ambivalentes Erlebnis gewesen.
Ja, wenn wir jetzt schließen müssen, kann ich Ihnen nur noch mal sagen, es ist wirklich es gibt eine Passage in Ihrem Buch über einen Pflasterstein. In 1830, in einer 31 oder so, in einer französischen Zeitung wird die Biografie eines Pflastersteins geschildert, der zuerst die Tuilerien vor dem König schützte und dann den König vor den Tuilerien. Dieses Buch ist auch ein Pflasterstein. Es ist umfangreich.
Ein sprechender Pflasterstein.
Es ist ein Buch über Europa. Sie haben es gerade angedeutet und löst uns ein bisschen von dieser nationalen Perspektive auf diese Revolution. Es ist ein unglaublich vielfältiges Buch. Ich habe den Eindruck, alles, was darüber zu wissen ist, steht da drin, auf eine sehr gut erzählte Form. Insofern lassen Sie sich von dem Pflasterstein nicht abhalten. Sie werden unglaublich bereichert durch die Lektüre dieses Buches werden. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich sehr, Herr Kauber. Das ist fantastisch. Danke schön.